Liebe Geschwister, wir wollen noch einmal das zweite Chroniksbuch miteinander aufschlagen. Und zwar das 20. Kapitel. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Josaphat und dieser Feind, der ihn und sein Volk bedrohte. 2. Chronik 20 ist es beschrieben. Ich führe uns kurz in die Geschichte hinein und lese uns den Text vor. Und dann schließen wir das Fenster wieder. Es heißt, dass also der Moabiter und der Ammoniter sich zusammengetan hat, um gegen Josaphat und das Volk zu streiten und zu kämpfen. Und es war so eine große Menge, dass sie alle miteinander Angst hatte. Da fürchtete sich Josaphat, wenn er 2. Chronik 20, Vers 3 miteinander das auch anschaut. Da heißt es genauso, da fürchtete sich Josaphat. Und diese Furcht hat ihn aber zum Gebet gebracht, nicht davon wegzurennen, sondern Gott aufzusuchen. Und Gott antwortet. Gott gibt in dieser Antwort durch einen Propheten, den er dazu begabt hat, Ermutigung und Trost, horcht auf ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. So wird es hier beschrieben in der Antwort, die Gott nun gibt. Also sie solle doch am Herrn vertrauen. Und da fängt jetzt unser Text an, Vers 20 lese ich uns vor und die folgenden Verse. Wir können aber jetzt auch gleich schon das Fenster schließen. Vielleicht ist sonst ein kleines bisschen zu kalt. Ihr dürft gerne hier vorne das Fenster zumachen, schon. Ja, weil sonst wird es zu kalt. Wunderbar. Also, gut. 2. Chroniker, Kapitel 20, lese ich uns vor, ab Vers 20. Jetzt beginnt die Schlacht, der Kampf. Und so heißt es hier in Vers 20, und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Von der Luftlinie her gesehen ist es von Jerusalem aus so circa 16 Kilometer entfernt in östlicher Richtung zum Toten Meer hingewandt, sind sie da unterwegs gewesen. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden, niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen, Lauten und Trompetenklang zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört. Und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Ich bete am Anfang noch mit uns gemeinsam. Bis hierhin lese ich. Lieber Herr, wir danken dir, dass du mit uns redest. Wir bekennen es ganz offen, wir haben uns daran gewöhnt. Und deswegen bitte wir dich um Gnade, dass du doch einem jeden Einzelnen hilfst, dieses Vorrecht auch zu verstehen und die Ohren aufzusperren und zu hören. Ja, gib du Gnade dazu, o Herr, es ist dein Reden mit uns. Ja, gib du aber auch Gnade selbst mir beim Prediger, dass ich es in der rechten Weise tun kann, zu deiner Ehre, nach deinem Wille und zum Segen für alle, die hier sind. Würge du, Herr, wir wollen auf dich blicken, alles von dir erwarten. Wir danken dir im Voraus für deinen Segen, den du uns bereitet hast. Amen. Amen. Wenn wir diesen Text so vor uns sehen, dann können wir ihn ganz einfach überschreiben mit Gottes wunderbaren Sieg. Gottes wunderbaren Sieg. Und es ist wirklich ein außergewöhnlicher Sieg. Extra heißt es auch vom Herrn, eure Sache ist es nicht zu kämpfen, es ist meine Sache. Also ich werde kämpfen. Ihr dürft einfach auch da zuschauen und dürft also da mit dabei sein. Jetzt könnte man fast denken aus diesem Grund, dass es eben nun so wäre. Ja, also wenn der Herr alles macht, dann muss ja das Volk Israel gar nichts tun. Aber wenn wir unseren Text aufmerksam gelesen haben und hingehört haben, dann haben wir festgestellt, dass die Israeliten sehr viel getan haben. Und wir stellen sogar fest, dass also dieses Tun von ihrer Seite das Handeln Gottes ganz stark beeinflusst hat. Es heißt nämlich in unserem Text Vers 22, und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter. Also ihr Jauchzen und ihr Loben wird in Zusammenhang gebracht mit dem Eingreifen Gottes und dem Handeln Gottes. Da ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Jetzt wollen wir das miteinander heute Morgen betrachten, diesen wunderbaren Sieg. Und wir beginnen mit der Begleitung dieses Sieges, was also nun von der Seite Israel selbst, von Josaphat und dem Volk aus dem Königreich Juda getan werden sollte. Wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, dürft ihr das gerne mal anschaue. Der Josaphat hält nämlich, bevor sie ausziehen, in Vers 20 eine kleine Ansprache. Und er redet zu dem Volk und sagt ihnen etwas ganz Wichtiges. Das kann man sich gut vorstellen. Die Armee hat sich gerüstet und alle stehen, obwohl sie nun anscheinend ja gar nicht kämpfen sollen, doch gerüstet und ziehen hinaus und wollen dann eben auch nun diesen Kampf kämpfen. Vielleicht mehr passiv wie aktiv und trotzdem sind sie draußen. Und so heißt es hier, und als sie auszogen, trat Josaphat hin. Hört mir zu, also und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Das Vertrauen wird hier von dem Josaphat als etwas geschildert. Und das sagt er seine Leute. Also vertraut jetzt. So könnt ihr wirklich bestehen. So könnt ihr erfolgreich sein. So kann es gelingen. Das ist eine ganz einfache Sache. Und so einfach ist es auch in unserem eigenen Leben. Ob ich jetzt ein Kind bin und in die Schule gehe oder ob ich über 80 Jahre alt bin. Ich habe ja jeden einzelnen Tag habe ich also Umstände vor mir, mit denen ich kämpfen muss. Und die auch Aufgaben darstelle, mit denen ich fertig werden muss. Ihr alle habt es. Und ihr sagt manchmal auch, ich fürchte mich, ich fürchte mich vor diesen Umständen, so wie sie jetzt sind. Es ist für mich etwas, was also einfach schwierig ist. Ich komme damit gar nicht zurecht. Das sind doch auch unsere Lebenserfahrungen. Dazu muss ich nicht alt sein und im Beruf stehe als Erwachsener, das habe ich manchmal schon in der Schule. Also der Lehrer lässt eine Klassenarbeit schreiben, eine schwere Klassenarbeit. Und ich jetzt fühle mich aber gar nicht so gut vorbereitet oder bin in dem Fach nicht so gut, kann man Angst haben. Arbeitsprozess, wenn dann also der Druck groß wird und zum Teil dann auch der Vorgesetzte einem Druck macht, dass man gewisse Dinge tun soll und dass man in einer gewissen Weise seine Arbeit auch verrichten soll, dann kann das einen dazu führen, dass man Angst bekommt, dass man sich fürchtet. Wie viele Menschen, die heute mitten in ihrer Arbeit stehen, denen geht es so, wenn sie morgens aufstehen, stehe sie nicht auf und sage, ach, das ist ja das Allerschönste auf der Welt, meine Arbeit. Und ich kann nur dankbar sein und mich freue, dass das alles so wunderbar klappt, sondern sie stehe auf und mit dem, dass sie aufstehe, habe sie dann schon auch die Sorge vor sich selbst und sie denke dann, na, das wird ja wohl wieder ein schwieriger Tag werden. Ich begegne wieder diesen und jenen Menschen, die mir vielleicht auch das Leben schwer machen. Und das kann dann so gehen bis hinein in das Alter, wo man dann vielleicht, wenn man auch aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden ist, ganz andere Herausforderungen hat, wo der Tag selbst eigentlich das große Problem ist oder die Herausforderung, wie kann ich denn überhaupt mit all dem noch fertig werden, was ich jeden Tag auch für mich an Aufgabe habe. Wie kann ich das noch schaffen? Da kann man auch Angst haben. Also das kennt ihr auch bis hin dann zur Angst vor dem Sterben, was wir alle haben. Ne? Wir sind noch nie dem Tod begegnet. Also jetzt, was kommt da eigentlich auf mich zu? Ne? Das sind lauter solche Sachen, von Kindesbeine an bis zum hohen Alter geht es uns in der gleichen Weise. Manche haben nun Umstände vor sich, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, neue Wege eingeschlagen werden müssen. Auch das kann einem manches Mal Angst machen und man fürchtet sich. Und was nun der Josaphat seiner Truppe gesagt hat, die aber auch durchaus in der Lage war, Angst zu haben, wenngleich der Herr vorher sie ermutigt hat, das ist für uns nun auch entscheidend. Vertraut auf den Herrn, so könnt ihr getrost haben, so könnt ihr Bestand haben. Das ist eine ganz einfache Aussage. Also mein Bestand, mein Ergehen, mein Zurechtkommen, mein Gelingen, mein Erfolg habe, mein überhaupt vorangehen können in meinem Leben, egal wo ich nun auch stehe, das hängt unmittelbar davon ab, inwieweit ich Jesus Christus vertraue, dass er mein Leben auch begleitet und mir beisteht und mir hilft, dass ich auch zurechtkommen kann. Wenn das da ist, dieses Vertrauen, dann ist das etwas, wo ich dann auch genauso es erlebe, dass ich, so wie Sie es erlebt habe, an diesem Tag erfolgreich sein kann. Ich kann die Schlachten, in die Gott mich hineinstellt, schlagen. Manchmal sind sie unangenehm, schwierig, belastend, bedrückend. Aber ich kann sie schlagen, weil der Herr an meiner Seite steht und mir hilft, weil ich durch mein Vertrauen zu ihm, aber auch ihm sage, Herr, ich verlasse mich ganz auf dich. Das ist etwas, was wir immer wieder neu lernen müssen. Ich verlasse mich ganz auf dich. Und weil ich mich auf dich verlasse, darf ich auch gelingen haben. Das macht der Josaphat dem Volk klar. Das ist eine ganz einfache Lektion. Und doch ist es also in unserer Welt heute so, dass die allermeisten, selbst wenn sie nun aus einem religiösen Hintergrund kommen und in den Gottesdienst gehen, in ihrem Alltag gar nicht so leben. Dass es durchaus dann so sein kann, dass eben ganz vieles andere sie bewegt. Dass sie, wenn sie in der Kampfzieher nicht Jesus Christus vor sich habe, er wird mich jetzt also durchtragen, er wird mir jetzt beistehen und er wird mir helfen, sondern sie tun unter Umständen sich selber Vertrauen, ihre eigene Kraft und ihre eigene Fähigkeiten. Sie holen sich Rat aus dieser Welt und sie versuchen von der Seite dann auch zurechtzukommen. Das ist, was der Josaphat hier dieser Truppe sagt, vertraut auf den Herrn. Aber dazu muss ich den Herrn Jesus erstmal vor Augen haben. Das ist etwas, was wir zu lernen haben und was nicht automatisch funktioniert, sondern was nur durch fortwährende Übung immer wieder dieses auch den Herrn anschaue, durch sein Wort auf ihn blicke, ihm zuhöre, da kann ich das lernen. Ansonsten ist es so, wie wenn ich in die Zeitung hineingucke, das macht ihr vielleicht auch, oder im Internet irgendwelche Artikel lese, Nachrichten. Nun ja, das ist nicht unbedingt etwas, was mit meinem Leben direkt zu tun hat. Das lese ich, ach, da ist der Außenminister oder da ist der König da und dort gewesen und hat das und jenes gesagt. Aber in dem Augenblick, wo ich es gelesen habe, schon ist es dann weg. Da ist es dann schon weg. Und so kann es uns aber auch gehen. Wie ist es bei dir und bei mir am Tag? Wie ist es, wenn so die Herausforderungen kommen? Was ist dann eigentlich das, worauf ich hoffe? Was ist das, woran ich mich hänge, was mein Vertrauen auch darstellt? Worauf hoffe ich? Wer bringt mir Bestand? Wer lässt meine Angelegenheiten klingen? Gelingen, so muss ich es sagen. Der Josaphat macht es ganz klar, der Herr ist es, der euch dieses Gelingen schenken kann. Und im Jesaja, da steht es einmal fast in der gleichen Weise beschrieben, Jesaja 7, Vers 9, das ist ein bekannter Vers, am Ende von diesem 9. Vers, da heißt es in folgender Weise: Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Darf ich das mal anwenden, jetzt besonders im Hinblick auf Kinder Gottes? Es ist möglich auch für ein Kind Gottes, dass es damit große Probleme hat. Ja, wir alle haben damit Probleme. Für uns ist Jesus etwas, was wir festhalten, woran wir glauben. Er ist unser Erlöser, unser Heiland. Aber es ist trotzdem denkbar, und vielleicht ist es euch in der vergangenen Woche so ergangen, dass ihr eine Menge von Situationen hattet, wo ihr selbst auch erfahren habt, jetzt habe ich aber doch nicht so gut bestehen können. Was auch immer die Gründe dafür waren, die Ursache dafür war, dass ihr gesagt habt, also am Ende des Tages, oh, das war aber ein Tag, wo ich nicht gut zurechtgekommen bin. Das sind manchmal genau unsere Gedanken und wir sagen das manchmal auch im Gespräch miteinander. Heute ist mir das alles sehr schwer gefallen. Heute habe ich in ganz viele Bereiche auch da persönlich nicht Erfolg haben können. Ich habe nicht bestehen können. Ich habe mir vielleicht was vorgenommen. Ich habe es also ganz gut so morgens noch vor Augen gehabt und im Herzen gehabt. Aber dann ist der Tag gekommen und dann ist also das, was wir unseren Alltag nennen, eben auch passiert. Arbeit, was auch immer, für welche. Und auf einmal ist das alles weg. Auf einmal ist das alles gar nicht mehr vorhanden. Und wir haben keinen Bestand. Wir sind nicht erfolgreich. Unser Zeugnis ist dann auch aus diesem Grund keines mehr, das auf den Herrn hinweist. Weil wir selber nicht mehr auf den Herrn ausgerichtet sind. Müsst ihr euch mal überlegen, oder muss ich mir auch überlegen, wenn ich eben für mich so hinlebe, tagsüber, und der Herr gar keine Rolle darin spielt, dann ist es auch so, dass all mein Handeln nicht auf ihn hinweisen kann. Das ist ganz schwierig. Es weist dann vielleicht auf etwas ganz anderes hin. Aber diese Ermutigung, die war eine, die der Josaphat dem Volk gegeben hat, und sie begleitete diesen wunderbaren Sieg Gottes. Sie war notwendig. Und jetzt macht der Josaphat aber noch etwas anderes, was im Grunde genommen, möchte ich mal sagen, dem allen noch etwas draufsetzt. Nicht nur, dass er sagt, vertraut dem Herrn, sondern er sagt auch, schaut, jetzt machen wir sowas wie ein Lobpreischor. Vers 21, könnt ihr das nachlesen. Er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Also er lässt jetzt ein Dankchor vor der Schar der Krieger, der gerüsteten Krieger, hinstellen. Und die ziehe dann also vor alle anderen voraus. Und sie rühme den Herrn, sie lobe ihn, sie preise ihn. Sie sage also, wir danken dir, denn deine Gnade währt ewig. Ne? Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. So steht es hier. Oh, das ist also etwas, was noch viel mehr eigentlich notwendig macht, dass ich den Herrn vor Auge habe und dass ich auch darauf vertraue, dass er siegt und ich mit ihm auch Sieger werde. Also ich habe eine ganz schwierige Sache vor mir, und schon bevor ich also diese Sache angehe und mich ihr stelle, schicke ich meinen Dankchor voraus. Und sage dem Herrn, ich rühme dich und ich lobe dich, dass du mich da durchbringst, dass ich da bestehen kann, denn deine Gnade währt ewiglich. Also, das ist nochmal eine Lektion, die zu der ersten Lektion Vertrau dem Herrn dazukommt und vielleicht auch uns arg wagemutig erscheint, wenn wir das so lesen. Also, wir haben das in der Geschichte sicherlich nicht oft vorgefunden, wenn Kriege stattgefunden haben, dass vor den Soldaten also musiziert wurde und also Lobpreissänger aufgestellt wurde, ein Chor, der Gott rühmt und lobt und preist. Kommt also nicht oft vor. Wie ist das jetzt für dich und für mich? Kann es sein, dass manches Mal eher so die also Verzagtheit regiert? Dass wir sagen, ich weiß, dass es schwierig wird. Der Kampf ist einer, wo ich schon ganz oft versagt habe oder wo eben auch gar nicht so viel zu erwarten ist. Manchmal haben wir genau solche Gedanken. Wir sehen unseren Tag, wir sehen das, was jeden Tag vor uns liegt. Und wir sagen uns dann, also aus der Erfahrung, weil ich eben merke, dass es so schwierig ist, kann ich gar nicht groß Hoffnung haben. So reagieren wir alle. Der natürliche Mensch kann aus diesem sich so verhalten nicht rauskommen. Es ist ihm eigentlich unmöglich. Er dreht sich immer nur um sich selbst. Der natürliche Mensch hat nichts anderes zum Zentrum als sich selbst. Und er kann ohne den Herrn Jesus Christus aus diesem Strudel nicht rauskommen. Wenn er in den Tag geht, dann ist immer nur er und seine Ziele. Er fragt gar nicht, Herr Jesus, was hast du eigentlich für ein Ziel heute für mich? Ja? Sondern er sagt, ich habe mir meinen Plan gemacht. Und ich habe mir also auch meine Ziele gesetzt. Ja? Wie ist das bei dir? Freudige Zuversicht. So in der Art und Weise, sei frohen Mutes. Geht es denn überhaupt in der Zeit, in der wir leben? Ist es denn möglich bei dem Chaos, was herrscht in dieser Welt? Können wir frohen Mutes sein? Müssen wir nicht am Ende doch auch sagen, also wenn ich mir das alles ansehe, was um mich herum ist, wenn ich das alles wahrnehme, was also in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz in dieser Welt geschieht, dann kann ich eigentlich nicht mehr Lobe und Preise und frohen Mutes sein. Es ist schlichtweg unmöglich. Es geht nicht. Ganz oft sagen wir das. Also nicht laut, wir sind nicht so offen. Aber im Herzen, da innen drinnen, da ist das genau so. Und dann kann das manches Mal auch, weil es eben im Herzen drin ist, unser ganzes Leben und unsere Ausrichtung, unser Reden, unser Denken, unser Tun prägen. Was ist in deinem Herzen, was ist in meinem Herzen? Ist diese fröhliche Zuversicht, dass wir quasi in den Kampf ziehe, dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich, dass wir anfangen mit Jubel und Lobe. Das scheint mir schon auch überaus schwierig. Und euch geht es genauso, wenn ihr euren Alltag auch vor euren Augen habt, dass wir sagen, das ist im Grunde genommen fast gar nicht zu schaffen. Aber warum steht es dann hier in der Bibel drin? Also das Alte Testament ist voll solcher Geschichten, die ganz wunderbar für unser Leben sind als Kinder Gottes, wenn wir den Herrn Jesus Christus schon kennen. Und sie machen uns darauf aufmerksam, dass man als Kind Gottes in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus Dinge tun kann, die sonst gar niemand tun kann. Während alle jammern und schreien und sich beklagen und schimpfen und kritisieren, marschiert der Christ mit Lobgesang voran und sagt, ich danke dem Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Das ist ein anderes Lied, gell? Also das macht auch auf den Herrn aufmerksam Und es ist ein Zeugnis für ihn. Das darf dann auch eben bei uns so sein. Das begleitet nun diesen wunderbaren Sieg. Und das ist im Grunde genommen sogar in der Weise nicht nur eine Begleitung, sondern bewirkt mit diesem Sieg, dass es genauso hier festgehalten wird. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Darf ich das mal also versuchen, in einer anderen Art und Weise zu sagen? Nehmen wir das mal hinweg. Nun, der Herr kann immer noch Sieg schenken. Er ist letztendlich nicht auf unseren Lobpreis angewiesen. Er vermag es trotzdem aus seiner souveränen Gnade herauszutun. Aber immer wieder kann es auch sein, dass er uns aus erzieherischen Gründen dann doch erfahren lässt, dass wir in unserem Gedränge, in unserem Alltag untergehen. Und dass wir dann am Ende des Tages, wenn wir zurückblicken, bekennen müssen, ja Herr, ich habe dich ja gar nicht vor Auge gehabt und ich habe schon gar keine Zuversicht gehabt, ich habe nicht vertraut und ich habe nicht gedankt und gelobt und das alles habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Und ich habe es auch gar nicht im Herzen. Das ist ja mein und euer Problem, dass wir es oft auch gar nicht in unserem Herzen haben, dass wir vielleicht es nachmachen wollen und dann den Eindruck haben, ich kann es wohl sagen, lobe den Herrn. Und danke, Herr, deine Gnade wird ewig. Aber wenn ich jetzt einen Schritt nur vorangehe auf diese Situation zu, kommen wir sofort gleich wieder die Zweifel. Und bin ich eigentlich dann jemand, der eben eher auch wieder versunken ist, Selbstmitleid, in Zweifel, in ja, Schwierigkeiten. Das ist etwas, was wir als Rezeptur Gottes aus seiner Apotheke mal für unser eigenes Leben anwenden dürfen. Meine Kämpfe von Kindesbeinen an bis zum hohen Alter, ihr habt sie alle. Jeden Tag sind sie vor euch. Und jetzt könnt ihr entweder es so machen wie das Volk Israel, dass sie also sich gesagt haben, wir wollen dem Herrn vertrauen und wir wollen ihn loben und preisen. Oder, und damit komme ich eigentlich jetzt schon zu meinem zweiten Punkt, zu diesem wunderbaren Sieg des Herrn. Ihr steht auf der anderen Seite von der Schlacht. Bei den Ammoniter und Moabiter. Nun, die Ammoniter und die Moabiter, die haben sich gar nicht um den lebendigen Gott gekümmert. Die hatten gar kein Interesse daran. Und die hatte auch gar keine Lust dazu. Sie brauchte diesen Gott nicht. Sie hörte auf diesen Gott nicht. Und sie zogen auch in diese Schlacht und sie waren siegesicher. Auf der einen Seite eine Gruppe von Menschen, die den Herrn lobt und preist und ihm vertraut. Und auf der anderen Seite eine Gruppe, eine ganz große, starke Armee, von Moabiter und Ammoniter, die sagte, wir werden siegen. Aber gegen wen haben sie gekämpft? Nun, sie haben gegen den Herrn gekämpft. Weißt du, es gibt im Leben eigentlich nur zwei Orte, an denen du dich befinden kannst. Entweder du stehst auf der Seite des Herrn, vertraust ihm, diesem Wort Gottes ganz und gar und lobst ihn und preist ihn. Oder du stehst auf der Seite des Feindes und kämpfst gegen den Herrn. Nur diese zwei Orte gibt es auf dieser Welt für den Menschen, der darin lebt. Es hat nie andere Orte gegeben. Es ist ganz schrecklich, gegen den lebendigen Gott zu kämpfen. Hier lesen wir es. Bei diesem wunderbaren Sieg Gottes heißt es, Vers 22, der Herr ließ einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hin kam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden und niemand war entkommen. Niemand, der gegen den Herrn kämpft, entkommt. Niemand, der sich gegen den Herrn stellt und ihm nicht traut und nicht seine ganze Hoffnung auf ihn setzt, wird am Ende bestehen können. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist hier geschehen. Der hier getötet hat, ist der Herr selbst gewesen. Er hat getötet. Und so stellt er sich uns auf, wo in der Bibel, er macht lebendig und er tötet. Moment mal, ist das wirklich so? Muss ich Gott fürchten? Muss ich Gott fürchten, gegen ihn zu stehen und gegen ihn zu laufen und zu leben und Schritt für Schritt voranzugehen und weiter und jeden Tag neu zu sagen, ich brauche diesen Herrn nicht. Ich brauche keine Bibel, wo ich drin lesen kann. Ich brauche keine Gottesdienst. Ich muss nicht ihm vertrauen. Und am Ende weiß ich sowieso, Gott liebt alle und wird deswegen auch alle erretten. Und ich muss ja nicht einmal ihm vertrauen. Das gibt es heute auch, nicht? Also ganz oft hört man das ja. Das ist Gottes Geschäft zu vergeben. Und weil es sein Geschäft ist, muss ich mir ja gar keine Sorge machen. Und vielleicht haben die aus dem hier der Moabiter und Ammoniter auch gedacht, warum soll ich mir Sorgen machen? Wir sind so viele und wir werden gewinnen. Aber an diesem Tag hatte sie einen Gegner, gegen den sie nie und nimmer gewinnen konnte. Sie hatte alles, was sie vorher gehört hatte über diesen lebendigen Gott, in den Wind geschlagen. Und nun kam der Tag der Abrechnung. Nun kam der Tag, an dem der Herr sich ihnen offenbarte in seiner Heiligkeit als ein Richter, der in der Lage ist, sie sofort ins Gericht zu bringen. Wenn du noch lebst, wenn du noch atmen kannst, wenn du Gottes Wort noch hören kannst, dann denke daran. Es ist durchaus denkbar, dass morgen oder übermorgen du diesem Herrn begegnest und er dir nicht mehr entgegenkommt als derjenige, der durch seine Gnade dich locken möchte, sondern dass er dir entgegenkommt als derjenige, der dich richtet. Esau hatte zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben, was auch immer die Ursache waren, dann gedacht, ach, jetzt aber ist doch vielleicht gar nicht schlecht, doch ein bisschen an Gott zu denken. Und mit Tränen hat er also dann von seiner Seite aus versucht, ohne wirklich Gott zu vertrauen und an ihn zu glauben, doch diesen Gott aufzusuchen. Aber es war zu spät. Die Uhr war abgelaufen. Es gab für Esau kein Zurück mehr. Könnt ihr in eurer Bibel selber mal aufschlagen. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich erfunden habe, sondern das steht wirklich auch so da. Aber an diesem Tag sind alle aus dieser Armee der Moabiter und Ammoniter umgekommen. Sie sind umgekommen, weil sie sich gegen den Herrn gestellt haben. Nun möchte ich aber, wenn ich von diesem Sieg, von dem wunderbaren Sieg Gottes spreche, noch etwas sage, was uns auch einen eine Hilfe und Trost sein kann. Es ist ein Sieg, der in ganz außergewöhnlicher Weise die Überlegenheit Gottes gegenüber all seine Feinde auch demonstriert. Er muss nicht viel machen. Er hat sie an diesem Tag verwirrt, er hat einen Hinterhalt gelegt. Manche Ausleger denken, es sind Engel gewesen, die da gekämpft haben. Was auch immer es war ganz einfach für ihn, für den Herrn aller Herren, gegen diesen Feind zu siegen. Und er hat sie alle überwunden. Nun, das ist es, wenn wir das lesen, was wir unterstreichen sollten. Und dann setzen wir neben dran, das macht der Herr auch, also das schreiben wir, können wir für uns hinschreiben, das macht der Herr auch mit meinen Feinden so. Also jetzt nehmen wir mal die Sünde in unserem eigenen Fleisch, die uns am allermeisten quält und zu schaffen macht. Jedes Kind Gottes, weil es eben noch nicht vom Leib her auch erlöst ist, kämpft gegen die Sünde. Wir alle stehen in diesem Kampf. Das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Und wir stehen manchmal vor diesen Feinden und sagen dann, ach Herr, sie sind wirklich ganz arg groß, diese Feinde, und sie sind viele und ich fühle mich ihnen gar nicht gewachsen. Das ist vollkommen richtig. Wir können von uns aus nicht den Sieg erringen. Es ist nur ein einziger in der Lage, den Sieg zu erringen. Und das ist der Herr. Am Kreuz auf Golgatha war es nicht so, dass neben dem Herrn Jesus Christus die ganze Gemeinde hing und sie alle miteinander gemeinsam versucht haben, diese Sünde zu sühnen und sie zu überwinden und letztendlich außer Kraft zu setzen. Es war nur einer, nur ein einziger, der dort hing, nur ein einziger, der die Kraft hatte, mit seinem eigenen Leben und seiner Hingabe den Preis zu zahlen und dieses Feuer des göttlichen Zornes auszulöschen und so den Sieg über die Sünde zu vollbringen. Nur ein einziger. Und da konnte gar niemand helfen. Hier ist es extra erwähnt, ihr sollt nicht kämpfen. Ihr sollt sehen, was ich für einen Sieg auch schenke und euch gebe. Ist es uns klar, wie... Ja, was das für eine gute Botschaft ist, das Evangelium, dass wir für die täglichen Kämpfe wissen, mein Heiland kann mit dem Feind, mit dem ich am allermeisten Probleme habe, umgehen und kann ihn überwinden und kann auch einen Sieg mir schenken. Das ist Leben aus dem Glauben. Das Evangelium ist unsere Botschaft für den Alltag. Es ist nicht einfach nur, dass ich es verkündige, um Menschen zur Umkehr zu führen, sondern es ist meine Botschaft für mich, meine einzige Hoffnung. Er ist stärker. Also, wisst ihr, das könnt ihr ganz einfach anwenden. In meinem Leben und in eurem Leben hat es in der vergangenen Woche Sachen gegeben, wo ihr also ganz deutlich das gespürt habt, ich bin nicht so stark, dass ich dagegen ankämpfen kann. Ich bin nicht so stark, dass ich damit fertig werden kann, egal was es ist. Und hier haben wir den Bericht von dem wunderbaren Sieg Gottes, den er allein vollbracht hat. Und den gilt es nun auch in Anspruch zu nehmen im Glauben. Mein Herr wird für mich den Feind in die Flucht schlagen. Er wird ihn überwinden. Mein Herr heiligt mich. Ne? Wo steht es, dass der Herr Jesus Christus uns zur Heiligung gemacht ist? Ja, genau. Also wir wissen das, wir haben das auch schon gelesen. Nun ist aber wichtig im Glauben, das immer wieder auch zu ergreifen und zu sagen, Herr, du bist mir zur Heiligung gemacht. Ich sehe, dass ich mit meiner Sünde nicht fertig werde. Ich sehe, dass ich in diesem Kampf zu wenig Kraft habe, dass ich eigentlich auch nicht so richtig gut da auch vorankomme. Ich bin müde, wenn es ums Gebet geht. Ich kann fröhlich sein und guter Dinge in den Angelegenheiten, die vielleicht auch mir ganz viel Freude bereiten. Aber wenn es ans Beten geht, bin ich müde. Und da habe ich auch nicht groß vielleicht diese Kraft und diese Freude, die eigentlich gut und richtig wäre. Herr, wie kann ich damit leben? Wie kann ich Interesse für die Bibel bekommen? Wie kann ich ein Interesse an der Gemeinschaft mit deinen Kindern bekommen, für die du dein Leben gelassen hast und die du von ganzem Herzen liebst. Wie ist das möglich? Nicht von mir aus. Nicht von mir aus. Wir können es nicht von uns aus. Das ist immer wieder das Bekenntnis, was notwendig ist, was ich dem Herrn sagen muss. Herr Jesus, mein eigenes Herz will eigentlich nur sich selbst lieben und selbst groß dastehen. Du musst mich verändern. Ich kann stundenlang gewisse Dinge tun, aber wenn es ums Gebet geht, fällt mir jede Minute unendlich schwer. So geht es uns. Das sind jetzt nicht Sachen, wo ich erfunden habe. Das sind meine und eure Erfahrungen. Wir können nicht von uns aus siegen. Wir sind nicht in der Lage, auch wenn wir wiedergeboren sind, nicht für uns einfach zu sagen, so, jetzt gehe ich das an. Dass wir eine Verantwortung haben, ist ganz klar. Und das wird hier auch deutlich dargestellt in unserem Text. Aber der eigentliche Sieg kommt vom Herrn. Er ist es, der auch diesen Sieg schafft. Und wisst ihr, die, die in diesem Sieg leben, das ist etwas, was man wunderschön auch eigentlich so merken kann. Alle diese Christen, sie haben eigentlich Jesus Christus als denjenigen vor Augen, über den sie gerne reden. Sie reden nicht über sich und ihr eigenes Werk, denn sie haben gelernt, dass sie mit ihren eigenen Werken nicht arg viel daher machen können. Aber das eine ist ihnen groß geworden. Christus, er ist es, der mir Sieg schenkt. Und deswegen rede sie gern von ihm. Und das ist das Zeugnis, was die Gemeinde dann auch hat, wenn sie vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass sie dann nur noch einen Wunsch habe. Wir wollen von Jesus reden. Wir wollen ihn bezeugen. Wir wollen ihn bekennen. Wir wollen Lieder singen, die ihn loben und preisen. Er hat allein den Sieg vollbracht. Es ist ein wunderbarer Sieg. Und es ist ein Sieg, der die Liebe zu seinen Kindern auch zeigt, zu seinem Volk offenbart. Manchmal können wir genau dieses ganz vergessen. Oder es ist so, dass wir eben in den Schlachten, die wir zu schlagen haben, den Eindruck haben, liebt mein Herr mich überhaupt? Also ich will damit sagen, es kann dann so sein, gell, wenn man ganz angestrengt ist und leidet, dass man sagt, Herr, wenn du mich lieben würdest, müsste es mir doch anders gehen. So können wir manchmal auch denken. Das ist wirklich manchmal so unsere Einstellung. Es ist uns noch gar nicht bewusst geworden, dass im Hinblick auf den Herrn Jesus Christus es uns nicht nur allein geschenkt ist, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, was im Philipperbrief im 1. Kapitel im 29. Vers steht. Liebe des Herrn Jesus Christus, die er zu mir hat. Manchmal kann sie auch in dem Sinn missverstanden werden, dass wir dann sagen, wenn er mich lieben würde, müsste es mir besser gehen. Also dann hat er den Petrus nicht geliebt, der ist am Ende nämlich ganz schrecklich umgebracht worden. Und der Jakobus, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, ist ganz schrecklich hingerichtet worden. Also den hat er auch nicht geliebt. Die Liebe des Herrn Jesus Christus zeigt sich nicht nur darin, dass wir also happy sind in diesem weltlichen Sinn, sondern es zeigt sich darin, dass er unser Leben, dass er es ergreift und dass er es verwendet, um sich selbst zu verherrlichen, aber auch uns zu verändern. Und das Leid ist dazu ganz wunderbar geeignet. Manche, die haben so viel Energie, die rennen von morgens bis abends und denken nie daran, dass sie überhaupt sich viel Zeit für den Herrn nehmen müssen, selbst wenn sie wiedergeboren sind. Denen muss der Herr durch Leid zeigen, dass sie mit all ihrer Energie gar nichts erreichen. Dass sie den Herrn brauchen. Und er muss es ihnen zeigen, dass er sie liebt. Gerade auch, wenn er vielleicht mal etwas hat misslingen lassen, dass er ihnen das klar machen kann. Wenn ich jetzt dir Erfolg geschenkt hätte, wärst du weiter auf dem Weg gegangen. Nichts hätte dich zurückgehalten. Und so musste ich dich zum Scheitern bringen. Als Johannes Markus in der Apostelgeschichte, also am Ende der ersten Missionsreise, was Zypern betraf, dieser erste Teil der ersten Missionsreise, gescheitert ist, ist er einfach abgehauen, hat sie Paulus und Barnabas im Stich gelassen. Dann war es für ihn etwas ganz Schreckliches. Ich kann ja gar nicht so richtig damit dabei sein. Aber das hat ihn auf die Knie gebracht und hat ihm also beigebracht, Herr, wenn du nicht in meinem Herzen wirkst, kann das gar nichts werden bei mir. Ich kann kein Missionar sein. Diese Liebe, die hat der Herr zu seinem Volk und die zeigt er manchmal im Scheitern wie auch im Sieger. Es ist eine Liebe, die nun auch eben vorhanden ist. Nun, ich habe noch mal viel Zeit, aber ich möchte doch auch ganz besonders zum Schluss etwas, ein paar Minuten noch sagen über die Auswirkung dieses herrlichen, wunderbaren Sieges, den Gott errungen hat. Die Bekleidung haben wir uns angesehen, den außergewöhnlichen Sieg auch, wie er ausgeschaut hat. Aber was hat er für Auswirkungen gehabt? Nun, es wird uns ganz deutlich und klar beschrieben, dass sie ganz große Beute gemacht haben. Das lesen wir also in unserem Text, wenn ihr das nochmal also aufschlagen wollt. Vers 25, und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge, sowohl Güter als auch Leichname, sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Manches Mal ist es gut, wenn wir lernen, diese Texte des Alten Testamentes auch zu sehen, von dem Gesamtthema, welches die Bibel hat, nämlich den Sieg Christi und seiner Beute, die er errungen hat am Kreuz auf Golgatha, von daher ist zu betrachten. Alle Siege im Alten Testament, wo der Herr gesiegt hat, weisen auf diesen einen Sieg am Kreuz hin. Und alle Beute, die gemacht wurde, ist im Alten Testament von dem Volk Gottes, weisen auf diese eine Beute hin, die der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns erworben hat. Und aus dieser Beute, aus diesem Reichtum, aus dieser Fülle sollen wir leben. Der Paulus hat mal einen Brief geschrieben an die Kolosser und das war ein Erdbebengebiet, wo sie wohnte. Das war also ganz unsichere Gegend und da erklärt er ihnen für ihr Leben eine ganz wichtige Sache, Kolosser 2. Das könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, Vers 9 und 10. Sagt er ihnen Folgendes. Also, denn in ihm, und damit meint er Christus, also der Herr Jesus Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht worden in ihm. Bitte, wenn ihr das lest, macht es einfach mal so, dass ihr nur diesen einen Satz lest. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht worden. Und dann setzt euch hin und macht euch mal darüber Gedanken, wie ist das eigentlich? Also wie fühle ich, wie empfinde ich, wie denke ich über mein eigenes Leben? Doppelpunkt. Und dann schreibt euch mal auf, was da so im Augenblick für Gedanken vielleicht da sind. Und dann lest nochmal, nachdem ihr euch alles aufgeschrieben habt, was ihr gerade in eurem Leben so erlebt und wie ihr darüber denkt und was ihr dann so für Schlüsse daraus zieht, dann lest nochmal den Satz, in ihm seid auch ihr zur Fülle gebracht. Und dann versucht mal rauszufinden, glaube ich das wirklich? Natürlich würde jetzt jeder sagen, der hier sitzt, natürlich glaube ich, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Aber es ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied, ob ich etwas bejahe, einfach nur so, oder ob ich darin lebe. Lebt ihr in der Beute, die der Herr Jesus Christus gemacht hat? Ganz einfaches Beispiel, Friede. Durch ihn, durch den Glaube an ihn, werden wir gerechtfertigt und haben Friede mit Gott. Das ist ja Ganz einfache Sache, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen und Sinne bewahren kann in dem Herrn Jesus Christus. Dieser Friede, lebe ich in dieser Beute? Also du wie ich, in der vergangenen Woche, wir haben mehr als einmal den Eindruck gehabt, es ist gar nicht so friedlich. Nicht, weil die Beute nicht da gewesen wäre, die Fülle Jesu Christi nicht ausgereicht hätte, diesen Friede in unserem Herzen uns zu schenken, sondern weil wir noch nicht gelernt haben, aus dem Glaube das zu ergreifen, was Christus für uns erworben hat. Manche machen mit ihrer Sünde rum, jetzt in der Art und Weise, dass sie sich selber nicht vergeben können. Also manche, die blicken zurück, oh, das habe ich falsch gemacht, und sie leiden entsetzlich darunter und können nicht damit fertig werden. Sie klagen sich selber an, sie leben nicht aus dem, was am Kreuz der Herr Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, die Sünde ist wirklich auch abgetragen. Also der Preis ist dafür bezahlt, sie ist vergeben. Kannst du das von deiner Seite aus? Kannst du dich herzlich darüber freuen? Oder bist du auch jemand, so geht es ja manch einem, ne, auch Kinder Gottes, der dann also jetzt noch über Jahre hinweg sich an Dinge zurückerinnert und wie man versagt hat und es tut einem weh. Und man denkt gar nicht daran, dass man doch diese Vergebung des Herrn Jesus Christus in Anspruch nehmen darf und sich darüber freuen darf. Nun, noch ein letztes Beispiel, dann lasse ich es. Freude. Eine Gabe, eine Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede. Ihr kennt die Reihe. Das ist ganz schwierig, wisst ihr, wenn ihr vom Wesen her Menschen seid, die nicht so an der Sonnenseite geparkt sind. Es gibt ja Menschen, die auch von der natürlichen Veranlagung, die Gott ihnen gegeben hat, in der Lage sind, sehr vieles rein positiv zu sehen und sich zu freuen. Das ist eine natürliche Gabe, die Gott auch einem Menschen geben kann, der gar nicht wiedergeboren ist. Aber sie kommt von ihm. Noch viel mehr aber die Gabe der Freude, die er seine Kinder gibt durch den Heiligen Geist, wo Freude ist an den göttlichen Dingen, an ihm selbst auch letztendlich. Und dadurch auch Freude für dieses Leben. Aber ich sage es euch ganz offen, diese Beute für sich an Land zu ziehen und zu sagen, also das ist jetzt, was der Herr Jesus mir erworben hat und darin möchte ich leben. Ich möchte das ernst nehmen, dass er durch seinen Geist mir Freude schenken will, meinem eigenen Herzen. Und dass er mich dahin bringen möchte, das zu entdecken, was das überhaupt für eine Bedeutung hat und wie ich in dieser Freude überhaupt leben kann. Machen wir das? Leben wir in der Beute, die der Herr Jesus Christus für uns erworben hat? Leben wir in dieser Fülle, dass wir wieder David dichten können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Oder sagen wir, mir fehlt das und mir fehlt jenes. Mir fehlen ganz viele Dinge. Dann ist man unzufrieden. Ein unzufriedener Mensch, das ist etwas, was natürlich kein Zeugnis ist. Und wenn es ein Kind Gottes ist, welches unzufrieden ist, ist gleich zweimal ein Zeugnis. Aber ist es dann so, dass ich in dieser Fülle des Herrn Jesus Christus lebe? Hat der Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha für mich diese Bedeutung, dass ich sage, damit hat sich alles verändert, das ist meine ganze Hoffnung für mein Leben? Im 1. Korinther 15 heißt es so schön, der letzte Vers, den ich uns vorlese, wo der Paulus über den Tod und die Auferstehung spricht und der Herr Jesus als der Sieger über den Tod auch darstellt. Da erklärt er das, 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und durch den Sieg eine reiche Beute, ein reiches Erbe. Wer von euch hat in der vergangenen Woche sich hingesetzt und sich vielleicht versucht vorzustellen, wie seine himmlische Wohnung ausschaut, nicht aus der Fantasie jetzt, was ihr dort vom Möbel reinstellen würdet, hier auf der Erde, sondern was die Bibel von der Herrlichkeit sagt. Wisst ihr, also was die Bibel erklärt im Alte und Neue Testament von der Herrlichkeit. Wer macht das? Bitte? Also, wer macht das? Das ist unser Erbe. Darin zu leben heißt eigentlich, ich bereite mich vor, meine himmlische Wohnung zu beziehen. Ich bin auf dem Pilgerlauf zur seligen Ewigkeit. Das ist mein Leben. So kann ich mein Leben beschreiben. Ich bin also nicht hier unterwegs, dass ich mich einrichte, sondern eben, ich bin ein Pilger. Und meine Heimat ist in der Herrlichkeit. Und dort schaue ich immer wieder hin. Ich will das Ziel nicht aus der Augen verlieren. Die Beute, für die mich zuallererst der Herr Jesus Christus, also auch quasi, also wo er den Preis dafür bezahlt hat, damit ich sie auch erhalten kann. Wäre das nicht eine ganz schreckliche Sache, wenn in der Herrlichkeit, stellt euch das Bild vor, ich will das am Schluss noch kurz äußern, der Herr Jesus Christus steht und er hat sich erhoben und er breitet seine Arme aus, um ein Kind Gottes, für das er sein Blut hat fließen lassen, in der Herrlichkeit einziehen zu lassen, in der himmlische Wohnung, wo es dann auch wohnen darf und leben darf. Und auf der Erde, auf der anderen Seite, ist dieses Kind Gottes und sagt, nur noch ein Jahr, Herr, möchte ich leben. Versteht ihr, was ich meine? In der Herrlichkeit, der Herr, der sich freut, dass sein Kind nach Hause kommt. Auf der Erde, das Kind Gottes, was sagt, ich will doch gar nicht nach Hause. Ich will doch gar nicht nach Hause. Hier ist doch mein Zuhause. Manchmal ist das ne, so, unser Denken, himmlische Bürgerschaft, was wir haben durch den Herrn Jesus Christus, das ist noch gar nicht so arg drin. Also auch da im Erbe leben, in der Beute, die der Herr für uns auch eben errungen hat. Oh, möge der Herr helfen, dass wir dieses Wort für uns lernen anzuwenden. Die Geschichte des Alten Testamentes sind so voll von guter biblischer Botschaften und Wahrheit des Evangeliums. Und möge der Herr uns helfen, dass wir sie mit Liebe lesen und für uns auch anwenden. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Oh, lieber Herr, wir stehen nicht da, wo wir stehen sollten und können nicht sagen, dass wir ganz arg erweckt sind und uns gar nichts anderes außen durch den Kopf geht als ja, dein Werk und deine Person, sondern es fällt uns ganz oft schwer, dass wir uns im Alltag zu dir hin ausrichten, dir vertraue. Und noch viel schwerer ist es schon, den Sieg im Voraus auch zu feiern und wirklich auch zu jubeln und zu danken und zu loben und zu preisen. Ja, die Gnade, deine Gnade ist ewig. Und schenke es uns, Herr, dass wir das besser lernen, dass wir die alltäglichen Kämpfe, die wir haben, doch viel besser noch auch mit deiner Hilfe in den Griff kriegen können. Aber Herr, schenke uns auch, dass wir aus dem, was du für uns erworben hast, aus deiner Fülle leben, und froh darüber sind, dankbar darüber sind, zufrieden damit sind, glücklich dadurch auch werden können, erfüllt sein können mit deiner Freude. Ja, in deine Hände legen wir uns jetzt auch, wenn wir noch miteinander Adventsfeier haben. Wir danken dir, dass du uns so einen schönen Tag ausschenkst, dass doch sogar noch ein bisschen die Sonne rausgekommen ist. Und wir bitten dich, Herr, begleite du uns jetzt doch auch weiter. Amen. Amen.